Liebe Geschwister, ich habe für den Predigttext heute das Johannesevangelium aufgeschlagen und dort in Kapitel 12 die Verse 20 bis 30 ausgesucht, die ich jetzt gerne lesen möchte und euch auch noch mal bitten, davor aufzustehen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe dich verherrlicht und will abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte: Es hat gedonnert. Die anderen sprachen: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Überschrieben habe ich das mit einer freiwilligen Entscheidung. Die entscheidende Bitte, also die Heiden, die Proselyten wollen Jesus kennenlernen, die entscheidende Antwort, die entscheidende Entscheidung, die entscheidende Stunde und die entscheidende Stimme. Die entscheidende Bitte. Da heißt es im Text ganz einfach: Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Wir sprechen hier von dem Pessachfest. Und das wiederum erinnert an den Auszug aus Ägypten. Es ist verbunden mit dem Sederabend, mit vielen Riten. Es beginnt am 14. Nissan, dauert 7 Tage. Es geht um die Erinnerung, dieses Lamm zu schlachten, das ungesäuerte Brot, die Matze zu essen. An dem Fest sollten nach 5. Mose alle männlichen Israeliten teilnehmen. Und die Juden gedenken an diesen Tagen immer wieder an die Freiheit, die sie gewonnen haben aus der Sklaverei von Ägypten. Und die Speisen sind so zugerichtet, dass es an die Bitterkeit und an die vielen Tränen einfach erinnert. Wir als Christen sehen in diesem Fest und in diesem Hintergrund unsere geschenkte Freiheit in und durch Jesus Christus. Auch wir kommen aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes, durch die uns Jesus befreit hat. Der Text sagt uns hier: Da kommen also auch einige Griechen. Nun müssen die nicht zwangsläufig aus Griechenland kommen, sondern alle Menschen, die Griechisch sprachen, waren sogenannte Griechen. Aber was wir sehen, und das sehen wir immer wieder in der Schrift, hier kommen gottesfürchtige Männer aus dem Heidentum, Halbproselyten, vielleicht nicht beschnitten. Und wir sehen in der Schrift immer wieder, auch im Neuen und Alten Testament, wie schon der Zugang zum Kreuz auch für die Heiden war. Ich denke zum Beispiel an den Kämmerer aus Äthiopien, an den Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Die die Griechen wollen jetzt Jesus sehen. Und jetzt gehen die natürlich nicht zu Jesus hin, da haben sie doch schon so ein bisschen Scheu, aber sie gehen zu den griechisch Sprechenden, zu dem Philippus, und der geht wiederum zu Andreas. Und die sagen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Das Entscheidende ist jetzt, die Kontaktsuche geht von ihnen aus. Und das ist die Frage, die ich hier an diesem Augenblick stellen möchte. Möchtest du Jesus gerne sehen? Ist das dein Wunsch, Jesus zu sehen, mit ihm zu sprechen, mit ihm in Kontakt zu kommen? Die Strategie, in der sie hier vorgehen, ist einfach. Sie sprechen jemand an. Und dann hoffen sie, dass ihrem Anspruch stattgegeben wird. Hier haben sie einen Vermittler in Philippus gefunden und Andreas. Suchst du auch eine Priscilla oder Abigail, jemand, der vielleicht dir die Brücke schlagen kann für deine Entscheidung? Ich möchte dir Mut machen, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, ob das hier in der Kirche ist oder zu Hause, in was für einer Gemeinde du gerade gehst, das weiß ich nicht, such diesen Kontakt. Lass es nicht bei dem Wunsch, sprich Menschen an, die sich zu Jesus führen können. Warum nun beide zu Jesus gehen, sagt uns der Text nicht. Und das ist aber auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste kommt jetzt in dem nächsten Punkt, die entscheidende Antwort. Philippus und Andreas gehen zu Jesus und Jesus antwortet jetzt und sagt: Die Zeit ist gekommen. Das ist schon ein paar Mal gesagt und das wisst ihr auch alles. Im Griechischen haben wir immer zwei Zeiten, einmal Chronos und einmal Kairos. Und wir reden jetzt hier von dem Zeitpunkt, es ist soweit, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Also Jesus beginnt hier keinen Smalltalk. Ach, interessant, Griechen wollen mich sprechen. Nein, Jesus kommt sofort zu dem blutigen Ernst der Stunde. Und Jesus beginnt mit den Worten, die wir aus Daniel und Hesekiel kennen, wenn wir von Menschensohn etwas lesen oder hören. In Daniel 7, das ist eine ganz wichtige Stelle, die sollten wir uns merken, da werden diese verschiedenen Weltreiche aufgezeichnet. Und das sind ganz brutale, böse Tiere. Und dann kommt es aber in Vers 13, da sagt Daniel: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde von ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Und Jesus vergleicht sich nicht nur an dieser Stelle mit dem Menschensohn. Jesus identifiziert sich immer wieder mit Daniel 7 und dem Menschensohn. Und damit betont er seine menschliche Natur und damit betont Jesus auch seine göttliche Sendung. Und die Frage, die sich natürlich damals die Menschen auf dem Fest gestellt haben, ist: Kommt jetzt endlich die große Wendung? Beginnt jetzt die Herrlichkeit des Messias? Jetzt hören nicht nur die Jünger, nicht nur die Griechen, jetzt hört das gesamte Volk, was dazugekommen ist, die Worte Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jetzt kommt die Stunde des Kreuzes. Die Jünger, die Griechen, das Volk auf dem Weg zum Pessachfest. Und auch wir kommen jetzt zu dem leidenden und sterbenden Messias. Würde ein Weizenkorn nicht ausgesät werden, würde es dem Weizenkorn bleiben zu leben, vorhanden zu sein, zu existieren. Aber dieses Weizenkorn würde keine Frucht schaffen. Es blieb allein und es blieb fruchtlos. Und der Abendmahltisch, den wir gleich decken werden, der würde leer bleiben. Jetzt kommt die Stunde der Entscheidung und ein Wunderpunkt, an dem sich besonders die Jüngeren unter uns schwer tun, weil sie sich nicht so festlegen wollen. Aber die Schrift sagt uns immer, wir müssen uns festlegen und wir müssen eine Entscheidung treffen und wir müssen die Folgen dieser Entscheidung, dieser Konsequenz tragen. Das Volk Israel wird im Deuteronomium, im 5. Mose, ebenfalls vor der Entscheidung des Lebens und des Todes gestellt. Wir lesen in 5. Mose 30, siehe ich, also Mose, habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn dein Gott liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Recht hältst, so wirst du leben. Und dich mehren und der Herr dein Gott wird dich segnen in das Land, in das du ziehen und einnehmen wirst. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du andere Götter anbetest und ihnen dienst. Und dann ist uns klar, was passiert. Josua trifft an einer anderen Stelle ebenfalls eine folgenschwere Entscheidung. Er sagt, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Denn Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, damit spricht er an, also das Volk zur Zeit Abram aus Ur Kaledäa, das sind die Väter, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber, sagt Josua, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Vielleicht bist du auch wie die Griechen heute zu dem Fest des Karfreitags gekommen, um anzubeten. Aber vielleicht bist du auch gekommen, um Jesus näher kennenzulernen. Vielleicht hast du einfach nur zugeschaltet, um irgendetwas von Jesus zu hören. Vielleicht bist du auch traditionell unterwegs. All das ist wunderbar, aber das ist nur der erste Schritt. Und deswegen müssen wir jetzt besonders auf den nächsten Punkt achten. Die entscheidende Entscheidung. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Jetzt muss ich Grundsätzliches klären, damit wir das nicht falsch verstehen. Im jüdischen Sprachgebrauch sind die Worte lieben und hassen kein Gefühlsausdruck, wie im Deutschen vielleicht man annehmen könnte. Vielmehr, man wählt etwas, was man liebt. Und wenn ich etwas wähle, was ich liebe, dann hasse ich offensichtlich das und lehne das andere ab. Jesus sagt an anderer Stelle, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, und ihr kennt die Geschichte, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann sagt er auch, wer sein Kreuz nicht trägt, der kann nicht mein Jünger sein. Wie soll ich den Nächsten lieben? Wie mich selbst. Ich soll mich nicht hassen. Versteht das bitte nicht falsch. Aber hier geht es darum, was bejahe ich und was verneine ich. Und zu Jesus gehört meine Selbstverleugnung. Ich muss meinem Ego Ade sagen. Das tun übrigens viele Spitzensportler, die auf eine vergängliche Medaille oder Urkunde hoffen, die verzichten aufs Vieles, um einmal nur erwähnt zu werden. Ich gebe euch ein Beispiel, das ihr alle kennt, und während ich es lese, könnt ihr darüber nachdenken. Jesus gibt ein Gleichnis in Lukas 12 und er sagt, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und haben guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Hast du mitgezählt, so gedanklich, wenn ich mach's es zu Hause nochmal, wie oft vorkommt, ich, mein, will? Das ist so das Bestreben des Menschen. Er hat die Welt geliebt. Er hat die Reichtümer der Welt geliebt. Aber er war arm für Gott. Und das ist hier, was es bedeutet. Jesus spricht uns ganz klar an. Jesus spricht von den Nebenwirkungen. Wenn wir ein Medikament haben, dann haben wir oft eine Packungsbeilage. Und in dieser Packungsbeilage haben wir dann die Nebenwirkungen. Die werden meistens so klein geschrieben, dass man sie nicht lesen kann. Oder wir diskutieren dieser Tage bei AstraZeneca die Sinusthrombose und da wird vorwärts und rückwärts diskutiert und genau weiß man es eben nicht. Ist es nun doch gut oder besser nicht und sollte man und man weiß es nicht. Nein, Jesus sagt ganz offen und klar, was es bedeutet, in seine Nachfolge zu gehen. Und Jesus will uns keine Angst machen. Jesus will uns Mut machen. Er sagt ja in Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird meinen Vater ehren. Jesus macht Mut, bei ihm zu sein. So wenig wie Jesus uns über die Nebenwirkungen Aufklärung gibt, so wenig lässt er uns auch im Unklaren über das, was es kosten wird. Und das können wir auch an anderer Stelle lesen. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Oder im hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist kein billiger Trost. Allerdings können wir diese Herrlichkeit nur sehen, wenn wir die Augensalbe des Heiligen Geistes haben. Apostel Johannes schreibt Peter, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Aber... Und das lehrt uns der nächste Punkt, das Weizenkorn muss zunächst sterben, damit nach dem Missionsbefehl diese Kirche gefüllt sein kann. Wäre Jesus nicht gestorben, wärst du heute nicht hier und wahrscheinlich gäbe es diese Kirche nicht. Und da kommen wir jetzt zur entscheidenden Stunde. Jesus sagt, jetzt ist meine Seele betrübt und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Wir wurden geboren, um zu leben. Jesus wurde geboren, um zu sterben und Jesus wiederum ist gestorben, damit wir ewig leben können. Aber das will ich auch vorweg sagen. Jesus blieb nicht in dem Grab von Josef Arimathias. Wir kennen entscheidende Stunden in unserem Leben. Da ist die Stunde der Wahrheit, vielleicht beim Standesamt, dass man Ja sagt. Da ist die Geburtsstunde, wo der erste Schrei kommt eines junggeborenen Menschen. Da ist die Prüfungsstunde, die Stunde des Examens. Und im irdischen Leben kannte Jesus auch solche Stunden. Und ich möchte mit uns jetzt einmal ganz kurz im Zeitraffer das Leben Jesu durchgehen. In aller Kürze. Auf der Hochzeit zu Kanaan sagt Jesus: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem sagt er zunächst zu seinen Brüdern: Meine Zeit ist noch nicht da. Geht ihr hinauf zum Fest, ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und später versuchen sie ihn dann zu greifen, als er doch ging, und dann legt niemand Hand an ihn mit der Begründung: Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes 8, am Gotteskasten des Tempels. Da heißt es, diese Worte redete Jesu an dem Gotteskasten und er lehrte im Tempel und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann schlagen wir Johannes 17 auf, das hohe priesterliche Gebet. Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Und in Gethsemane, und auch das gehört zur Wahrheit, betet Jesus in Gethsemane, nachdem er Petrus und Jakobus und Johannes zu sich getrunken hat, sagt er: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberging. Er sprach: Aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Und das ist jetzt die Geschichte bei den Griechen hier. Er sagt: Meine Seele ist betrübt, was soll ich sagen? Nach dem Ratschluss Gottes war diese Stunde für Jesus bestimmt. Er sagt zwar: Ist es möglich, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Aber er sagt auch: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und deswegen hat Jesus nicht die 12 Legionen Engel gerufen, die er hätte rufen können. Er sagt das ja. Oder meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Und sagt weiter: Wie würde dann aber die Stunde erfüllt, dass es so geschehen muss? Es folgen im Leben Jesu immer Versuchungen. Und auch am Kreuz hört er noch, anderen konnte er helfen, sich selber hat er nicht, kann er nicht helfen. Der Hebräerbrief lehrt uns hier ganz Wesentliches. Jesus hat Gehorsam gelernt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und dann heißt es an einer anderen Stelle: Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesu Sendung lag daran, den Willen Gottes zu erfüllen. Und das kommen wir jetzt hier oder sehen wir in dem letzten Punkt, die Verherrlichung des Vaters. Die Verherrlichung des Vaters geht über die Verherrlichung des Sohnes. Und die Verherrlichung des Sohnes gilt wieder dem Vater. Er sagt hier: Verherrliche deinen Namen. Wenn wir so ein bisschen im Johannesevangelium unterwegs sind oder auch in den Evangelien allgemein, dann wissen wir, dass es Judas war, einer der Jünger, der Jesus verriet. Und interessant zu lesen, als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald wieder verherrlichen. Wenn wir daran denken, wie wir unseren Sohn, unsere Tochter verherrlichen können, dann fällt uns vielleicht ein, ja, dann sollten wir mal einen Ferrari kaufen oder eine Luxusjacht oder irgendwie eine große Weltreise. Aber das macht die Passionsgeschichte nicht. Die geht einen anderen Weg. Und das ist für unseren Verstand eben die Grenze, dass wir es nicht verstehen können. Apostel Paulus sagt, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit ist, denen, die verloren werden. Und eine der großen Weltreligionen leugnet gar, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Uns, die wir es glauben, ist es eine Gotteskraft. Wir hören die Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Wir hören diese Stimme bei der Taufe am Jordan. Da steht der sündlose, unschuldige Christus unter den Sündern. Wir hören diese Stimme auch auf dem Berg der Verklärung. Aber diese Stimme kann nicht nur so klingen. Diese Stimme kann auch Fragen stellen. Wir lesen das bei Hiob. Ich will dich fragen, lehre mich. Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Diese Stimme fragt: Saul, 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 was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Diese Stimme spricht, weil es eine lebendige Stimme ist und weil wir einem lebendigen Gott dienen. Und dieser Stimme werden wir einmal Antwort geben müssen, persönliche Antwort geben müssen. Jesus sagt hier: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Und diese Stimme soll den Zweifelnden die Gewissheit vermitteln an die Sendung Jesu. Diese Stimme ist gewaltig. Diese Stimme hat wahrscheinlich die Griechen auf den Weg des Festes gebracht. Denn diese Stimme rief: Lazarus, komm raus. Da kommt Lazarus. Und diese Stimme hat am Kreuz gesagt: Es ist vollbracht. Und er verschied. Diese Stimme spricht auch heute zu mir und zu dir. Und wir müssen ihr Antwort geben. Ganz tief innerlich hören wir manchmal diese Stimme. Und was sagen wir dann? Was sagt diese Stimme über dich? Was sagt diese Stimme: Du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein in des Vaters Freuden. Kann sie das sagen? Eine freiwillige Entscheidung, die entscheidende Bitte, die entscheidende Antwort, die entscheidende Entscheidung, die entscheidende Stunde, die entscheidende Stimme. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber er stirbt, bringt es viel Frucht. Jetzt ist meine Seele betrübt, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Amen.